Ich möchte euch ein kurzes Gedicht vorlesen. Das heißt, kurz ist es, weil ich nur 4 von 12 Zeilen lese. Es wird Laozi zugeschrieben. Und er sagt: Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ich möchte euch heute an einem meiner Gedankengänge teilhaben lassen. Vor 2 Wochen war ich krank und da hatte ich dadurch viel Zeit und ich habe schon mal im 1. Buch Mose die Texte gelesen für die jetzt vergangene Woche, fürs Bibelgespräch. Und dabei haben mich die Geschichte der Vergewaltigung der Diener und das nachfolgende Massaker besonders erschüttert. Ja, es hat mich richtig aufgebracht. Die Geschichte der Vergewaltigung der Diener hat mich so aufgebracht, weil es für die Männer, die diese Tat dann rächten, keine wichtige Rolle gespielt hat, wie es Diener geht. Wie sie das verarbeiten kann, was man ihr zugefügt hat, darum geht es überhaupt nicht. Es ging ihnen allein um die Ehre der Familie. Wir haben ja nochmal so eine ähnliche Geschichte, das ist dann die Schwester von Absalom, die Tamar, die von ihrem Bruder vergewaltigt wurde. Und da sagt dann der Absalom hinterher zu ihr: Schweig still, meine Schwester, es ist dein Bruder. Das heißt auch genauso viel wie: Halt den Ball flach, bring's nicht in die Öffentlichkeit. Es geht hier um die Ehre der Familie. Ja, und um die Ehre der Familie geht es auch, wenn Ehrenmorde heute begangen werden inmitten unserer Gesellschaft. Ich habe im Internet eine Seite gefunden, auf der für das Jahr 2021 36 Ehrenmorde an Frauen in Deutschland aufgelistet sind. Die Täter sind Ehemänner oder Ex-Männer, Freunde oder Ex-Freunde und manchmal auch die Brüder, so wie bei dem Massaker von Sichem. Die Geschichte von der Diener ist noch insofern ein bisschen anders, weil da nicht die Frau umgebracht wird, sondern der Mann, der sie vergewaltigt hat. Aber die Motive sind die gleichen: gekränkter Stolz und verletzte Ehre. In 1. Mose 34,7b nach der Hoffnung für alle heißt es von den Söhnen Jakobs, von Dinas Brüdern: Als sie hörten, was geschehen war, tobten sie vor Wut. Sie fühlten sich in ihrer Familienehre gekränkt, denn eine solche Tat galt bei den Israeliten als Schande. Reinhard Haller, ein österreichischer Psychiater und Gerichtsgutachter, beschreibt Gekränkte als zu furchtbaren Racheakten fähig. Und ein furchtbarer Racheakt wird dann beschrieben. Da wird nicht Gleiches mit Gleichem vergolten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, es ist eine ungeheure Maßlosigkeit. Der totale Vernichtungswille tobt sich hier aus. Simeon und Levi, die Vollgeschwister der Diener, überfielen die Stadt Sichem. Sie töteten nicht nur den Vergewaltiger, sie töteten alles, was männlich war. Außerdem plünderten sie die ganze Stadt, jedes Haus und dazu noch das Vieh. Aber damit noch nicht genug, Sie führten die Kinder und Frauen gefangen weg. So weit, so schlimm. Die Wut von Dinas Brüdern hat mich dann noch an eine andere Geschichte erinnert, die am Anfang der Bibel steht. An einen Mann, der seine innere Verletzung und die Gefühle, die sich dann eingestellt haben, auch nicht unter Kontrolle bekommen hat. Ich erinnerte mich an Kain. Kain fühlte sich von Gott ungerecht behandelt. Seine Reaktion war, dass er sehr zornig wurde und mit finsterer Miene vor sich hin starrte. So steht es in 1. Mose 4, 5 und 6. Und Gott machte ihn auf seine innere Situation aufmerksam. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen, sagte er. Das heißt so viel wie, schau dich mal an. Du blickst finster drein, läufst mit gesenktem Kopf durch die Gegend. Überleg mal, warum ist das so? Planst du nicht Böses? Und Gott nennt die Aufgabe, die Kain jetzt hat. Er sagt, wenn du Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zur Fall bringen. Du aber herrsche über sie. Das heißt so viel wie, jetzt kommt es auf dich an. Krieg dich wieder ein. Der Sünde zu widerstehen, erfordert hier, Hass und Eifersucht zu überwinden. Aber so eine Gefühlswallung ist schwer zu beherrschen. Da laufen im Körper Prozesse automatisch ab. Otto Waalkes hat das zwar nicht anatomisch genau, aber eindrucksvoll an einem Beispiel beschrieben. Ein Mann steht in einer Kneipe. Großhirn an Auge. Wer hat da eben Saufkopf gesagt? Auge an Großhirn. Der Typ, der uns gegenübersteht. 1,95 groß, breite Schultern und Schlägervisage. Großhirn an alle. Fertig machen zum Ärgern. Großhirn an Drüsen. Adrenalinausstoß vorbereiten. Großhirn an Blutdruck. Steigen. Großhirn an Faust. Ausfahren und zuschlagen. Faust an Großhirn. Ich trau mich nicht. Kleinhirn an Großhirn. Jungs, lasst doch die Aufregung. Ihr zieht doch sowieso den Kürzeren. Großhirn an Kleinhirn. Vielen Dank für den Tipp. Großhirn an alle. Ärger langsam eindämmen, Adrenalinzufuhr stoppen und Blutdruck langsam senken. Hier ist nochmal alles gut gegangen. Die Aussicht zu gewinnen war gering. Und die Wahrscheinlichkeit, Schaden zu nehmen, groß. In diesem Beispiel siegte die Stimme der Vernunft. Kain hatte womöglich keine Sorge, Abel nicht bezwingen zu können. Als Ackerbauer hatte er vielleicht besser trainierte Muckis als der Hirte Abel, dessen Name Hauch bedeutet. Gott appellierte an Kains Gewissen und zugleich machte er ihm Mut. Sinngemäß, du kannst es schaffen, du hast die Kraft der Versuchung zu widerstehen. Aber leider scheiterte kein an seiner Aufgabe. Wut, Hass, Neid, Eifersucht, das sind Gefühle, die entstehen, wenn man sich übersehen, ungerecht behandelt, erniedrigt, zurückgewiesen sieht. Durch die empfundene Ehrverletzung ist Sichem für Dinas Brüder ein Feind geworden. Und Abel hat in Kains Augen die Zuwendung, den Segen von Gott bekommen, den er ihm versagt hat. Und dadurch fühlte er sich gekränkt. Und so ist ihm Abel zum Feind geworden. Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und in Matthäus 5 nennt er 3 praktische Beispiele, wie Feindesliebe aussehen kann. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Ein Schlag auf die rechte Backe mit dem Handrücken der rechten Hand ausgeführt, wurde in damaliger Zeit als besonders entehrend empfunden, so steht es im Kommentar der Stuttgarter Erklärungsbibel. Es geht also um gekränkte Ehre, wie bei den Söhnen Jakobs. Zweites Beispiel: Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Hier geht es um Ungerechtigkeit, so wie auch Kain sich ungerecht behandelt fühlte. Und drittes Beispiel: Wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm 2. Hier zwingt einer einen anderen etwas zu tun, was dieser freiwillig und absolut nicht will. Und noch ein Beispiel für Feindesliebe aus dem Alten Testament: Hiob. Gott hat von ihm verlangt, dass er für seine Besucher, für die, die ihm in seinem unsäglichen Leid so schwer zugesetzt haben, dass er für die Fürbitte leistet. Gott wollte seine Vergebung von der Fürbitte Hiobs abhängig machen. Und Hiob bat für seine Freunde. Wir denken vielleicht, wir haben keine Feinde, weil Feind sich so kriegerisch anhört. Wir gebrauchen diesen Ausdruck eigentlich nicht, wenn wir mit jemandem Streit haben, so im normalen Leben. Ja. Aber ist es nicht doch so, dass es sich um Feindschaft und um Feinde handelt? Jemand beleidigt dich oder hintergeht dich. Deine guten Absichten werden nicht anerkannt. Ich hab's doch nur gut gemeint. Wer hat es nicht schon mal mindestens einmal gesagt oder gedacht? Deine Gutmütigkeit oder Schwäche wurde ausgenutzt. Hinter deinem Rücken wird über dich abgelästert. Dein Vertrauen wird missbraucht, das Wort wird dir im Mund umgedreht. Sind das nicht die Feindseligkeiten, die uns im normalen Leben begegnen? Erinnert ihr euch an solche Situationen? Kennt ihr sowas? Und was für Gefühle hattet ihr dabei? Und wie seid ihr mit euren Gefühlen fertig geworden? Wie habt ihr Ärger und Wut überwunden? Der psychologische Rat lautet zum Beispiel, Gefühle aussprechen oder sogar aufschreiben. Tiefe Atemzüge machen, richtig im Bauch einatmen, ruhiges, langsames Wiederholen eines Wortes oder eines Satzes wie nimm es leicht, so lang, bis man sich beruhigt hat. Sich eine friedliche, entspannende Erfahrung aus der Vergangenheit vorstellen oder wenn man es gelernt hat, Entspannungsübungen machen. Gott verlangt von uns, unsere Feinde zu lieben. Und damit sollen wir seinem Vorbild folgen, weil so lautet die Begründung in Matthäus 5,45, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, Gott garantiert die Lebensgrundlagen auch für die, die ihn verachten. Aber das ist noch nicht alles. Gott schließt im Lauf der Geschichte mehrfach einen Segensbund mit den Menschen, obwohl sie ihm nicht treu bleiben. Und den Höhepunkt von Gottes Feindesliebe drückt Paulus in Römer 5, Vers 7 so aus. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Mir ist dieser Vers jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt näher gekommen und ich habe irgendwie mehr nachempfunden, diese Position, so wir als die Feinde Gottes und Gott als der, der hier Feindesliebe praktiziert. Untrennbar verbunden mit der Feindesliebe ist Vergebung. Das ist wie zwei Seiten auf einer Medaille. Christus hat am Kreuz Gott für seine Widersacher um Vergebung gebeten. Und wir haben das auch von Hiob gehört. Und das konnte er nur tun, weil er selbst schon vergeben hatte. Gott ist nicht nur unser Vorbild nach dem Motto, er hat es vorgemacht und wir ahmen ihn nach. Gott hat uns seine Liebe erwiesen. Um seinen Feind lieben zu können, muss man sich geliebt fühlen. Und um sich von Gott geliebt zu fühlen, brauchen wir die Erfahrung der Liebe. Und diese Erfahrung machen wir nicht zuletzt, indem wir Hilfe und Zuwendung von anderen Menschen bekommen. Darum brauchen wir als Christen die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern. Darum brauchen wir Gemeinde. Und ich kann sagen und bin sehr dankbar, dass ich, als es mir schlecht ging, diese Erfahrung machen durfte. Und ich wünsche uns und allen, dass wir das auch umsetzen können und alle, die hier in dieser Gemeinde sind, auch diese Erfahrung immer machen, wenn es nötig ist. Amen. Lieber Vater im Himmel, es ist schon seltsam, dass wir das, was wir alle so nötig brauchen, worauf wir alle angewiesen sind, auf Vergebung, darauf, dass auch unsere Feinde uns lieben, dass es uns trotzdem so schwer fällt, das anderen zukommen zu lassen. Herr, wir möchten von dir lernen und wir möchten Ja, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, das umzusetzen und fähig zu sein, unseren Mitmenschen das zu geben, was wir alle brauchen. Wir danken dir für deine Güte, wir danken dir, dass du uns deine Liebe erfahrbar gemacht hast. Und andererseits ist es doch immer wieder so, dass es viele Gründe gibt, daran auch zu zweifeln, wenn man sich anschaut, was so auf der Welt passiert. So bitte ich dich, hilf uns, auch in diesem Zwiespalt festzuhalten und am Glauben, an der Überzeugung und an der Zuversicht festzubleiben, dass du uns liebst und nichts uns von deiner Liebe jemals trennen kann. Wir danken dir dafür. Amen.